Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 25. April 2023, gleich dem 5. Uhr die Behesht 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Profil. Pervez Musharraf. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran hackt 3 feindliche Flugzeuge. Irans Verteidigungsprodukte treten in den Weltmarkt ein, während Liste internationale Kunden wächst. Bericht: Französischer Ölriese Total Energies an großflächiger Umweltverschmutzung im Jemen beteiligt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran hackt 3 feindliche Flugzeuge. Der Exekutivchef der iranischen Elektronikindustrie, IEI, gab bekannt, dass iranische Experten eine Reihe von Taktiken der elektronischen Kriegsführung eingesetzt hatten, um 3 feindliche Flugzeuge erfolgreich zu hacken, als sie sich auf Aufklärungsmissionen im Luftraum des Landes befanden. Vor einiger Zeit durchbrach ein feindliches Flugzeug unsere Fluginformationsregion und begann, Wellen auszusenden, um Informationen zu sammeln. Wir konfrontierten das Flugzeug sofort. Der feindliche Pilot dachte, dass es einen technischen Fehler in seinem Flugzeugsystem gibt. Also kontaktierte er seine Kommandozentrale und informierte sie über das Problem und die Entscheidung zur Rückkehr. Diese Mitteilung ist in unserem Besitz, sagte Brigadegeneral Amir Rastegori am Montag der Nachrichtenagentur Tasnim. In der Luftfahrt ist die Fluginformationsregion eine bestimmte Region des Luftraums, in der ein Fluginformationsdienst und ein Warndienst bereitgestellt werden. Rastegori fügte hinzu, am nächsten Tag flogen 2 weitere feindliche Flugzeuge in unmittelbarer Nähe zueinander über das Gebiet. Wir haben ihre Aktivitäten bei einer weiteren Hacking-Operation gestört, da wir die Bandbreite bereits erkannt und aufgedeckt hatten. Sobald wir mit der Störung begannen, stellten die beiden Flugzeuge fest, dass iranische Bodensysteme sie störten. Sie informierten daher ihre Kommandozentrale darüber, erklärte er weiter. Rastegori sagte, dass die iranischen Streitkräfte fähig seien, jederzeit feindliche Flugzeuge aus einer Entfernung von mehreren hundert Kilometern abzufangen. Anfang dieses Monats stellte die Bodentruppe der iranischen Armee ihre erste im Inland hergestellte Stördrohne vor, die die Kommunikation zwischen feindlichen unbemannten Luftfahrzeugen UAVs und ihren Kontrollzentren stören soll. Irans Verteidigungsprodukte treten in den Weltmarkt ein, während Liste internationale Kunden wächst. Der Leiter der Organisation der Luftfahrtindustrie Irans, IAIO, hat die Eigenständigkeit des Landes bei der Herstellung von Militärausrüstung, einschließlich Drohnen, hervorgehoben und erklärt, dass viele Länder iranische Verteidigungsprodukte kaufen wollen. Brigadegeneral Afshin Hojifar lobte am Montag in einer Rede an der Aja University of Command and Staff die Errungenschaften auf dem Gebiet der Herstellung von unbemannten Luftfahrzeugen, UAVs und bemannten Drohnen mit festen und beweglichen Flügeln. Zunächst versuchten wir, militärische Ausrüstung zu kaufen, aber wir hatten aufgrund westlicher Sanktionen keinen Erfolg. Heute haben wir jedoch ein Niveau an Fähigkeit erreicht, zahlreiche Anfragen aus verschiedenen Ländern zum Kauf unserer Verteidigungsausrüstung und zur Zusammenarbeit zu erhalten, sagte er. Leider ist das Vertrauen in heimische Produkte in unserer Gesellschaft noch gering, aber die zahlreichen Anfragen zum Kauf von Ausrüstung sowie unbemannten und bemannten Drohnen zeigen den hohen Stellenwert dieser Fähigkeit. Deshalb sollten wir die Macht im Inland stärken und unseren Glauben verbessern. Der General wies auch darauf hin, dass es der Luftfahrtindustrie trotz umfassender Sanktionen gegen den Verteidigungssektor gelungen sei, die Hubschrauber, Handels- und Kampfflugzeugflotten des Landes einsatzbereit zu halten. Viele Länder decken ihren militärischen Bedarf, indem sie modernste Ausrüstung und Kampfflugzeuge kaufen, aber wir sehen uns aufgrund von Sanktionen und Druck umfangreichen Beschränkungen bei der Beschaffung der Ausrüstung gegenüber, fügte er hinzu. Infolgedessen gingen wir zur Überholung, Wartung und Rekonstruktion unserer Ausrüstung über, die während des durch den Irak aufgezwungenen Krieges in den 1980er Jahren beschädigt wurde. Nach dem Wiederaufbau aller beschädigten Hubschrauber konzentrierten wir uns auf die Produktion einheimischer Hubschrauber und Kampfjets. Iranische Militärexperten und Techniker haben in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Herstellung einer breiten Palette einheimischer Ausrüstung gemacht, wodurch die Streitkräfte im Rüstungsbereich autark wurden. Bericht: Französischer Ölriese Total Energies an großflächiger Umweltverschmutzung im Jemen beteiligt. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht hat die Beteiligung des französischen Ölgiganten Total Energies SE an der großflächigen Verschmutzung der jemenitischen Umwelt aufgedeckt. Das Unternehmen verschüttete Tausende von Tonnen giftiger Chemikalien in die Gewässer rund um die Gebiete, in denen es in der verarmten und von Konflikten heimgesuchten arabischen Nation tätig ist. Laut dem französischen Wochenmagazin L'Obs ist Total Energies vor 20 Jahren bei der Arbeit in einem Ölbecken im Osten des Jemen keiner seiner Verpflichtungen nachgekommen und ist vollständig verantwortlich für eine Reihe von Umweltverschmutzungen, die die Umwelt des Jemen und den Gesundheitszustand tausender einfacher Zivilisten beeinträchtigt haben. Der Bericht deckte auf, dass der französische Ölgigant Flüsse sowie Grundwasserreservoirs verschmutzte und die Ausbreitung schwerer Krankheiten unter der lokalen Bevölkerung verursachte. Das Unternehmen meldete keine Lecks und Verschüttungen von Chemikalien und verstieß offenkundig gegen Umweltgesetze im Jemen. L'Obs stellte fest, dass sein Korrespondent das betroffene Gebiet besuchte, Dutzende exklusiver Dokumente überprüfte und sich sogar mit mehreren jemenitischen Amtsträgern traf, während das Nachrichtenmagazin den Fall gründlich untersuchte. Die Untersuchung deckte die Verschüttung von Millionen Litern giftigen Materials, die Anwendung minderwertiger Betriebstechniken, die Verunreinigung des größten Grundwasserreservoirs des Landes und das Nicht-Recycling von Giftmüll auf. L'Obs beschrieb die Situation in der betroffenen Region als äußerst erschreckend und argumentierte, dass das Auslaufen von Chemikalien und die daraus resultierende Umweltverschmutzung schädliche Auswirkungen auf das Land, die Tiere und die Menschen vor Ort gehabt hätten. Es betonte weiter, dass solche Maßnahmen zu einem erheblichen Anstieg der Krebsraten in der Region, zum Verschwinden von Honigbienen und Zugvögeln, zur Verseuchung produktiver landwirtschaftlicher Flächen und zu deren Umwandlung in unfruchtbare Regionen geführt hatten. Das französische Nachrichtenmagazin bezeichnete den Fall als den größten Umweltskandal in der Geschichte des Jemen und betonte, dass die von Total Energies gebauten Anlagen nicht den geltenden internationalen Standards entsprechen. Bulgaren protestieren gegen US-geführte NATO und fordern Sofias Neutralität im Ukraine-Krieg. Tausende Bulgaren sind gegen das US-geführte NATO-Militärbündnis in der Hauptstadt Sofia auf die Straße gegangen und haben ihre Regierung aufgefordert, eine neutrale Haltung gegenüber Russlands Militäroperation in der Ukraine einzunehmen. Die wütenden Demonstranten gingen am Sonntag mit Nationalflaggen und Schildern mit der Aufschrift »Bulgarien ist nicht NATO, NATO ist nicht Bulgarien« und »Ich will Frieden« auf die Straße. Antikriegsaktivisten in der Balkannation sammelten auch Unterschriften für ein Referendum mit dem Titel Bulgarien für Frieden und Souveränität, um Sofias potenzielle Beteiligung am Ukraine-Krieg zu verhindern, der vor einem Jahr begann. Wenn Bulgarien als Partei in diesen Konflikt eintritt, werden einige der Getöteten Bulgaren sein. Das ist etwas, was wir nicht wollen, etwas, das wir nicht zulassen werden, werte der Aktivist Gregor Sarijski zitiert. Bulgarien ist Mitglied der Europäischen Union und des US-geführten NATO-Militärbündnisses, hat aber auch enge historische und kulturelle Beziehungen zu Russland. In den letzten 2 Jahren wurde es von technokratischen Übergangsregierungen regiert, was politische Instabilität in dem osteuropäischen Land schürte. Bulgarien hat sich der Linie anderer NATO-Mitglieder nicht angeschlossen und sich nicht voll in den Ukraine-Krieg eingemischt. Unter der Regierung des ehemaligen Premierministers Kirill Petkov gelangte Berichten zufolge jedoch bereits im April 2022 eine geheime Lieferung von in Bulgarien hergestellter Munition in die Ukraine. Anfang dieses Monats fanden in Bulgarien vorgezogene Parlamentswahlen statt, wobei Analysten vorhersagten, dass die Ergebnisse Bulgariens Position zum Krieg beeinflussen könnten. Der Mitte-Rechts-Block GERB-SDS unter der Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten Bojko Borisov gewann die Wahlen, während der zentristische Block aus Wir setzen den Wandel fort PP und dem demokratischen Bulgarien DB den 2. Platz belegte. Beide Parteien teilen pro-europäische, pro-NATO-Positionen und eine starke Unterstützung für die Ukraine. Die rechtsextreme Revival-Partei, die in den Umfragen auf Platz 3 landete, gilt als Russland-sympathisch. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 13 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 17 Grad, Shiraz 18 Grad und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Ka'be-i-Ishq.
کعبه تو سنگ بودی و خاک و از آتش شرک و کین غمناک بر روی تو بود خاک و خاشاک برتر شدی اگر ز افلاک از یمن علی بها گرفتی تا در دل خلق جا گرفتی از یمن علی بها گرفتی تا در دل خلق جا گرفتی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer letzten Sendung haben wir erwähnt, dass manche Dörfer in Nordiran als ökotouristische Zentren des Landes gelten. In der heutigen Sendung stellen wir Ihnen das Dorf Ziyarat in der Provinz Golestan vor. Ein Dorf, das zu den 10 iranischen Dörfern gehört, die wertvolle historische Strukturen besitzen. Bleiben Sie also dran. Die Ortschaft Ziyarat liegt 1563 Meter über dem Meeresspiegel und 17 Kilometer südlich der Stadt Gurgaon zwischen zwei gebirgigen und mit Wald bedeckten Abhängen. Obwohl diese Gemeinde in der Nähe von Regionen mit gemäßigtem Klima liegt, hat sie im Sommer ein angenehmes und kühles Wetter und im Winter ist sie mit Schnee bedeckt, weshalb auch viele Touristen und Reisende die Ortschaft besuchen. Im Norden des Dorfes befindet sich das Tourismusgebiet Nahar Khoran. Höher gelegen gelangt man an Orte wie Darband Sar und Khumam Shahr. Östlich liegt Khaldare und im Westen befinden sich Edim, Mazukesh und Kamarsar. Wasserfälle und hohe mit Wald bedeckte Berge gibt es im Süden der Region. Als touristische Attraktionen sind die Zwillingswasserfälle von Ziyarat, die Warmwasserquellen und der heilige Schrein von Imamzade Abdullah zu nennen. Das Dorf Ziyarat ist eine der ältesten Ortschaften von Gurgaon, die viele historische und natürliche Sehenswürdigkeiten hat. Angelegt wurde der Ort den Fluss Khaserut entlang. Auf der Waldseite und wegen der steilen Abhänge wurden dort keine Häuser mehr gebaut. Die Architektur der Bauten in diesem Dorf ist äußerst interessant und faszinierend. Die aus Lehm bedeckten Dächer, die Innenarchitektur und die Außenfassaden ziehen jeden Blick an sich. Einer der interessantesten Punkte der Dorfstruktur ist, dass der private Vorderhof der Häuser gleichzeitig als Gehsteig für Wege und Dorfstraßen gilt. Auf diesen Gehwegen sind ausgegrabene Öfen, Wasserbecken, Wasserhähne und Abstellkammern zu sehen. Mancherorts aber wurde diese Struktur wegen der Errichtung von stadtförmigen Häusern verändert. Früher mieteten die Touristen die Häuser von den Dorfbewohnern, heutzutage aber nehmen sie sich ein Zimmer in dem neu errichteten Hotel.
Gemäß letzter Statistiken im Jahr 2006 leben etwa 2000 Einwohner in Ziyarat. Wirtschaftlich stützt sich das Dorf auf Landwirtschaft und Viehzucht, während die Frauen neben verschiedenen anderen Handarbeiten auch noch eine Art Kelim, genannt Georgim, knüpfen. Da diese Ortschaft als ein Sommerquartier gilt und viele Touristen anzieht, hat dies auch großen Einfluss auf deren Wirtschaft. Die warme Wasserquelle, die im Süden des Dorfes und in der Nähe des Imamzade Abdullah liegt, ist die einzige Warmwasserquelle in der Provinz Golestan. Sie hat ein sauberes, reines und angenehm warmes Wasser ohne jeglichen Geschmack und Geruch. Laut Aussagen der Dorfbewohner ist das Wasser dieser Quelle beruhigend und kann zur Heilung von Hautkrankheiten sowie Gelenkschmerzen beitragen. Die Wasserquelle Ziyarat ist eine der natürlichen Sehenswürdigkeiten dieses Dorfes. Sie liegt 5 Kilometer südlich der gleichnamigen Gemeinde und 19 Kilometer entfernt von der Stadt Gurgaon. In diesem Ort gibt es zwei nebeneinander liegende Wasserfälle, die mit einer Höhe von 15 Metern in ein Wasserbecken fallen. Nahe den Wasserfällen gibt es überall kleine Wassertropfen und die Felsen der Region sind aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit mit Moos und Steinblumen bedeckt. Die schöne Naturlandschaft zieht immer wieder Touristen und Naturliebhaber an. Auf der östlichen Seite des Dorfes fließt ein Fluss durch die Gemeinde. Er beginnt in höheren Gebieten und hat eine Länge von 40 Kilometern. Die Stadt Gorgan bezieht ihr Trinkwasser aus diesem Fluss. Die Ufer der Flüsse neben Bergen und Tälern sowie die Pflanzenbedeckung und die Wildnis der Region sind Teile der natürlichen Sehenswürdigkeiten von Ziyarat, zu denen auch die alte Moschee und das Mausoleum des Imams Hadis Abdullah gehören. Um in dieses Dorf zu gelangen, muss man durch Wälder und die schöne Gegend Nahar Khoran fahren. Nahar Khoran liegt 4 Kilometer südlich der Stadt Gorgan und es besteht aus dichten Wäldern, die sich an der Hauptstraße und auch am Fluss entlang ziehen. Geografisch gesehen befindet sich Nahar Khoran zwischen 2 steilen Abhängen. Es herrscht dort ein äußerst angenehmes Klima. Jährlich wird der Ort von vielen Reisenden besucht, und es wurden auch mehrere Hotels und Villen dort errichtet. Die hohen Bäume dieses alten Waldes und die schöne Aussicht, aber auch diverse Anlagen, die für Touristen und Reisende geschaffen wurden, machen die Gegend zu einem angemessenen Vergnügungsort, der nicht nur von den Bewohnern der Provinz Golestan aufgesucht wird, sondern auch im Frühling und Sommer Reisende aus dem ganzen Land anzieht. Nach dem Ort Nahar Khoran beginnt eine kurvenreiche Strecke, die nach Ziyarat führt, das mitten im Wald und in der unberührten Natur liegt. Die letzte Wegstrecke muss man allerdings zu Fuß zurücklegen. Liebe Hörerfreunde, nun sind wir wieder einmal am Ende unseres Programms angelangt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homo Yunus Shajarian mit dem Titel Chedonestam. Thank you. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Profil Pervez Musharraf. Weiterhin guten Empfang.
Am 5. Februar starb Parviz Musharraf, der Vier-Sterne-General, der Pakistan fast ein Jahrzehnt lang regierte, nach langer Krankheit in Dubai. Er war 79 Jahre alt. Pakistanischer Bürger. Während seiner Amtszeit war Pakistan wirtschaftlich ziemlich stark. Es gab Beschäftigung in Pakistan. Die armen Leute waren beschäftigt und grundlegende Dinge waren billig und erschwinglich. Insgesamt war Pakistan wirtschaftlich und überhaupt ziemlich stabil. Er hat das Land 8,5 Jahre lang regiert, aber er hat nicht zugelassen, dass die Preise für lebenswichtige Güter steigen. Die Regierungen, die nach ihm gekommen sind, wissen Sie, was sie tun? Sie tun einfach, was ihnen gefällt. Er, andererseits, war der Einzige, der sehr gut regierte. Möge Allah ihm Frieden schenken. Das ist alles, was ich sagen kann. Musharraf, der seit 2016 im selbstgewählten Exil in Dubai lebte, hatte 1999 in einem unblutigen Militärputsch die Macht von Ex-Premier Nawaz Sharif übernommen. Damals war das Land fast pleite, der Putsch beinahe populär. General Parviz Musharraf, Chef der pakistanischen Armee.
You are aware of the developments of the past few days.
Sie sind sich der Entwicklungen der letzten Tage bewusst. Sie haben erhöhte Anforderungen an die Streitkräfte gestellt, um die nationale Sicherheit und die höchsten nationalen Interessen zu wahren. Die Nation erwartet von Ihnen, dass Sie das liefern, worauf Sie gewartet haben und was Sie verdienen. Das heißt Gerechtigkeit, Wohlstand und Glück. Am 20. Juni 2001 wurde Musharraf als Präsident vereidigt. Behielt jedoch seinen Posten als Armeechef. Ein paar Monate später, nach den Anschlägen vom 11. September, sagte der damalige US-Außenminister Colin Powell zu Musharraf: Du bist entweder für uns oder gegen uns. Musharraf schrieb in seiner Autobiografie: Amerika würde mit Sicherheit gewalttätig regieren, wie ein verwundeter Bär. Wenn sich herausstellen sollte, dass der Täter Al-Qaida war, dann würde dieser verwundete Bär direkt auf uns zustürmen. Der pakistanische General kündigte an, sein Land werde sich dem sogenannten US-geführten Krieg gegen den Terror anschließen. Er erlaubte den USA auch, Luftangriffe in den pakistanischen Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan durchzuführen und ließ Pakistan zu einem wichtigen Transitpunkt für NATO-Lieferungen werden, die in das Binnenland Afghanistan geleitet wurden. Parviz Musharraf, ehemaliger Präsident Pakistans.
Let me right away say, that Pakistan has taken a considered decision.
Lassen Sie mich gleich sagen, dass Pakistan eine wohlüberlegte Entscheidung getroffen hat, Teil der Koalition zu sein und mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um den Terrorismus in all seinen Formen zu bekämpfen, wo immer er existiert. In der Zwischenzeit begann die CIA mit Musharrafs grünem Licht, bewaffnete Predator-Drohnen aus Pakistan zu fliegen. Nach Angaben der in Washington ansässigen Denkfabrik New America Foundation führten die Drohnen allein in Pakistan über 400 Angriffe durch und töteten mindestens 2.366 Menschen, darunter 245 Milizen. Professor Rafur Ahmad, hochrangiger Führer Jamaat-e-Islami. Wir verurteilen das aufs Schärfste. Das sind unschuldige Menschen. Das ist sehr, sehr beleidigend für ein Land wie Amerika, dass unschuldige Menschen so angegriffen werden. Wir fordern sie auf, sich solcher Dinge zu enthalten. Imran Khan, Cricketspieler, der zum Politiker wurde. Nummer eins ist die Botschaft an das pakistanische Volk, dass niemand sonst uns verteidigen wird, wenn wir nicht aufstehen, um die Rechte unseres Volkes zu schützen, schon gar nicht diese Marionettenführung. Und zweitens eine Botschaft an die Amerikaner, dass dies völlig kontraproduktiv ist. Das schürt nur Hass gegen die Amerikaner. Dieser Kollateralschaden, das Töten unschuldiger Frauen und Kinder, es hilft nur den Terroristen, es hilft Al-Qaida, es gefährdet die Amerikaner. Das ist eine erprobte und gescheiterte Politik. Und das ganze Ziel dieser Kundgebung ist es, den Amerikanern zu sagen, dass die Zeit für einen Strategiewechsel gekommen ist. Musharraf trat 2007 als Armeechef zurück, um Präsident zu werden. Im selben Jahr verhängte er den Ausnahmezustand über das Land, um massive landesweite Proteste gegen seine mit eiserner Faust gewürzte Herrschaft und Menschenrechtsverletzungen zu unterdrücken. Im Dezember 2007 wurde einer seiner wichtigsten Kritiker, die frühere Premierministerin Benazir Bhutto, bei einem Anschlag in der Stadt Rawalpindi während einer Wahlkampfveranstaltung ermordet. Die Öffentlichkeit vermutete Musharrafs Hand bei der Tötung, aber er stritt ab. Benazir Bhutto, ehemalige Premierministerin von Pakistan. Ich sage den Menschen, dass ich hierher gekommen bin, um Veränderungen zu bewirken. Und ich bin mit der Botschaft der Hoffnung und des Friedens hierher gekommen, dass es uns wichtig ist, die Flut gegen Militanz und Extremismus zu wenden, damit wir unseren Bürgern Sicherheit geben können und damit wir die wirklichen Probleme der Menschen ansprechen können, die Brot- und Butterprobleme sind. Wir wollen Themen wie Empowerment, Beschäftigung und Bildung ansprechen. Im selben Jahr ordnete Musharraf einen Überfall auf die Rote Moschee in Islamabad an. Berichten zufolge war es zu einem Zufluchtsort für Militante geworden, die gegen Pakistans Unterstützung des Afghanistan-Kriegs waren. Bei der fast einwöchigen Operation kamen über 100 Menschen ums Leben. Augenzeuge des Überfalls. Wir waren zu acht zusammen in dem Raum. Als wir aus der Tür kamen, forderte uns ein Soldat auf, unsere Hemden auszuziehen. Als wir auszogen, befahlen sie, Armee, uns unsere Hände hochzunehmen. Das taten wir und gingen mit erhobenen Händen. Aber als wir uns der Treppe näherten, fingen sie an zu schießen. Wir standen mit nacktem Oberkörper und erhobenen Händen da. Ich war Vierter in der Reihe, drei waren hinter mir und drei vor mir. Kugeln trafen drei von ihnen und als ich dann nach vorne kam, traf mich eine Kugel in den Bauch und ich fiel. Dann traf mich eine zweite Kugel in meinem Oberschenkel. Wir haben viel gelitten. Wir haben drei Generationen unserer Familie bei dieser Operation verloren. Aber unsere Geduld ist so stark wie immer, Gott sei Dank. Nichts kann unsere Geduld beeinträchtigen. Wir sind auf dem Weg zum Erfolg. So viele Menschen haben ihre religiösen Schulen in Jamia Hafsa umbenannt. Jamia Hafsa war früher keine große Bewegung, aber nach dieser Operation in der Roten Moschee hat Jamia Hafsa, Gott sei Dank, als Bewegung in ganz Pakistan an Stärke gewonnen. Der Vorfall beschädigte Musharrafs Ruf schwer und machte ihm zum Ziel einer Reihe von Attentatsversuchen. Musharraf schrieb einmal: Ich habe mich in der Vergangenheit mehrmals dem Tod gestellt und ihm die Stirn geboten, weil Schicksal und Bestimmung mich immer belächelt haben. Ich bete nur, dass ich mehr als die sprichwörtlichen neun Leben einer Katze habe. Aus den Parlamentswahlen im Februar 2008 ging Bhuttos pakistanische Volkspartei als Sieger hervor. Angesichts der drohenden Amtsenthebung trat Musharraf als Präsident zurück und verließ das Land in Richtung Dubai. General Parvez Musharraf, ehemaliger Präsident Pakistans. Nach Beratungen mit Rechtsberatern und engen politischen Unterstützern habe ich auf deren Rat und im Interesse der Nation und des Landes die Entscheidung getroffen, mein Amt niederzulegen. Mein Rücktritt wird heute dem Präsidenten der Nationalversammlung zugestellt. Der General versuchte 2012 ein politisches Comeback, wurde aber stattdessen festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Er wurde des Hochverrats und anderer Anklagen wegen der Razzia in der Roten Moschee und der Ermordung von Bhutto beschuldigt. Ehemaliger pakistanischer Präsident General Parvez Musharraf. Warum sollte ich mich wie ein Flüchtling verhalten, ein ganzes Leben lang außerhalb Pakistan leben? Soll ich nicht zu meinen Freunden, meiner Familie, meinem Volk, meiner Heimat, meinem Land zurückkehren? Die Antwort war also, ja, ich muss zurück. Diese Fälle wird es auch geben, wenn ich 10 Jahre später zurückkomme. Daher war die grundlegende Entscheidung, die ich treffen musste, entweder die Fälle zu konfrontieren oder gar nicht nach Pakistan zu kommen. So dachte ich, ich muss kommen, und eines wusste ich ganz sicher, meine Überzeugung in meinem Herzen, dass all diese Fälle gescheiterte Fälle sind, allesamt. Für viele seiner Kritiker war Musharraf ein typischer Militärdiktator. Für andere war er ein Mann, der versuchte, das Image des Landes als Leuchtturm der aufgeklärten Mäßigung, wie er zu sagen pflegte, und als Beispiel eines muslimischen Staates, der mit den Anforderungen der Moderne zufrieden ist, wiederherzustellen. In den 9 Jahren, die er Pakistan führte, nannte sich Musharraf manchmal einen Seiltänzer, jemanden, der gegensätzliche Kräfte ausgleichen und ideologische Gräben überbrücken konnte. Pakistanischer Bürger. Er war für mich akzeptabel, weil er einige Richtlinien ausgegraben und sie erweitert hat. Seine Politik der Aufklärung und seine Politik des Liberalismus. Fantastisch, fantastisch. Was für ein großartiger Mann mit Musharraf stirbt. Ich betrauere seinen Tod. Nach einigen Jahren Hausarrest durfte Musharraf 2016 schließlich gegen Kaution nach Dubai ausreisen, vermutlich zur medizinischen Behandlung. Seine Karriere endete schließlich in Ungnade, als er 2019 in Abwesenheit wegen Hochverrats zum Tode verurteilt wurde. Obwohl dieses Urteil später aufgehoben wurde, kehrte er nie nach Pakistan zurück.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.